Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Tay Brolin, sag mal.
Mir ist so schlecht.
Warum ist dir schlecht?
Ich habe eine ganze Tüte Kinderschokolade-Schokobombs gegessen gerade.
Du hast denn, warum hast du denn, ja, warum, wenn ich fragen darf?
Weil die mir so gut schmecken.
Weil die, hat der
Osterhase. Ich bin nicht in der Lage, nur zwei, drei zu essen, sondern ich muss immer gleich die ganze Tüte essen. Es ist nichts anders machbar. Also mit mir und Schokobons könnten sie Trainspotting 3 drehen.
Aha, verstehe. Du bist also, ja. da bin ich ja ganz das Gegenteil. Ich kann so ein Duplo über den ganzen Tag essen. Einfach mal abbeißen, es wieder irgendwo hinlegen, vorzugsweise in den Kühlschrank oder sogar mein neuester ins Gefrierfach.
Ich weiß, in dieser Frage, Gott sei Dank, die Nation hinter mir. Wenn ich ein Duplo so aufbewahren würde wie du, würde ich es gar nicht essen. Ich würde es einfach wegwerfen.
Ja, vom warmen Schokolade wird einem natürlich schlecht, das ist klar. Das wissen nur die wenigsten, aber...
Du kannst es ja nicht wissen. So, doch, nächste Frage. Wie geht's dir, Till?
Mir geht's... Ich gucke auf blühende Apfelbäume.
Und Landschaften.
In unserer Hecke ist der Teufel los. Die Meisen, die Blaumeisen. Was ein Wahnsinn, ne? Die Natur... Er freut sich einer regen Anteilnahme der gefiederten Freunde des Käfers. Keine Ahnung, es schwirrt und sirrt draußen rum. Ich finde das herrlich. Ich selber bin wirklich nicht gut drauf.
Brilli, Brilli, Zirp, Zirp, Chip, Chip,
Nein, es ist,
Chip. Das ist
ich finde das sehr schön, dass das Wetter so gut ist. Ich begrüße übrigens am anderen Ende der Leitung, liebe Cousinen, dort draußen an den Kopfhörern, an den AirPods der Nation. Ich begrüße auf der anderen Seite des Atlantiks den Weltmeister, den Bundestrainer, den Comedy-Titan, meinen besten Freund Atze Schröder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Jubiläumsausgabe von Zärtliche Cousinen, Sehnsucht nach Reden.
Mein lieber Till, es ist mir ein Vergnügen, Verpflichtung und Ausdruck der Toleranz zugleich, hier mit dir über diese transatlantische Standleitung Kontakt zu halten.
Herrlich.
Ja, auch ich begrüße dich, den hochtalentierten, nie erreichten und sehr gewaschenen Till Hoheneder.
Ja.
Und zwar mit allen Wassern.
Ja, oft erreicht, nie kopiert, so hieß es. So hieß es, glaube ich, damals schon immer, ne?
Wie heißt das denn noch, wenn man an die Töpfe will, man will an die Fetttöpfe, an die Fleischtöpfe der Nation?
Ja, ja. An die Fleischtöpfe. Oh, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ja, das ist so ein. Ja,
wir wollen an die Fleischtöpfe, ganz klar. Zumindest inhaltlich, wir wollen hier ein Filetstück nach dem anderen servieren.
Ja.
Und das ist uns auch nicht nur Versprechen, sondern auch Verpflichtung zugleich.
Ja. Denn ihr da draußen, ihr lieben Cousinen, ihr habt uns wahnsinnig viel geschrieben. Ich muss das wirklich sagen. Also diese Cousinengemeinschaft, das gefällt mir ja wirklich total gut an unserem bezaubernden Podcast. Das ist ja richtig so eine Community geworden. Ne? Da begrüßt man sich mit Cousine und da schreibt man viele Grüße, Cousine Ralf oder was weiß ich.
Ja,
und das ist super.
Teilweise geduzt.
Ja, und... Ihr habt geantwortet. Wir haben gefragt, was sind eure Lieblingskomödien? Und wir sind praktisch virtuell in der Zuschauerpost erstickt, kann man fast sagen.
Ja, vor allen Dingen hast du, als du aus deinem Garten gerade berichtetest, in der Hecke ist die Hölle los. Da habe ich gedacht, das wäre schon eine deiner Lieblingskomödien.
Ab durch die Hecke, war das nicht so ein Anime-Film?
Ja, und was war noch, ist die Hölle los? Auf dem Highway ist die Hölle los, genau.
Auf dem, einer von diesen völlig schwachsinnigen Filmen mit Burt Reynolds.
Ja, wenn man sich durch das Thema wühlt, Komödien, kommt ja doch einiges zutage, ne? Was man schon
Wahnsinn.
Verschüttet glaubte. Ja, und hab ich immer gedacht, ach, der Film ist es. Nee, der Film. Dann hast du geguckt, was hat der Schauspieler sonst noch für Komödien gemacht. Dann denkst du, ach ja, sicher, klar, auch nicht schlecht.
Und. Du kommst von Hölzgen auf Stöcksken, ne? Ich habe gestern Nacht, weil ich nicht so richtig schlafen konnte, habe ich mir den Film Pollock über den Künstler Jackson Pollock angesehen von Ed Harris, einer meiner Lieblingsschauspieler, ja. Der da auch Regie gemacht hat.
Ist das ein Spielfilm oder eine Doku?
Ja, das ist ein Spielfilm. Und Ed Harris war so fasziniert vom Werk und Leben Jackson Pollocks, dass er das verfilmt hat als Darsteller, Hauptdarsteller und Regisseur. Und das hat ihm sogar so zugesetzt, dass er dabei sehr schwer krank geworden ist, musste ins Krankenhaus zwischendurch. Pollock, wir hatten da schon mal in einem unserer zauberhaften Videos drüber diskutiert, steht für den abstrakten Expressionismus. Stichwort ist hier Action Painting.
Ja.
Und sein Bild Nummer 5 von 1948 war.
Das wäre von Chanel.
Ja. Genau, war lange Jahre eins der teuersten Bilder der Welt, weil David Geffen es dann nämlich verkauft hat für 140 Millionen Dollar seinerzeit
Geld.
An einen mexikanischen Unternehmer. Und da bin ich dann habe ich gedacht: Hä? David Geffen, da war doch was. Natürlich! Es ist jener David Geffen, der angefangen hat als Plattenmogul, der eigene Plattenfirma hatte. Ich sag nur The Eagles, Nirvana, Joni Mitchell, Neil Young, Guns N' Roses, Aerosmith. Er hat sie alle gehabt, gefördert, entdeckt und hat dann später seine Plattenlabels verkauft und hat dann mit Steven Spielberg und Jeffrey Katzenberg DreamWorks gegründet. Diese Filmfirma, Medien, Supermedienfirma, ja.
Und somit Zeichentrick, Special Effects und so weiter, ja.
Ja, ganz genau. Und hat so sein Vermögen weiter vermehrt. Und der hat von Jackson Pollock dieses weltberühmte Nummer 5 jahrelang besessen, bevor er es eben für 140 Millionen Dollar verkloppt hat. Verrückt, ne? Und da habe ich gedacht, da sind wir doch wieder beim Thema Film. Und jetzt frage ich dich.
Aber es ist schon unglaublich, wie einige es drauf haben, ne? Wahnsinn. Ja. Und es geht immer weiter über Jahrzehnte. Und dann machen sie dies, dann machen das noch. Mit DreamWorks, das war mir so neu. Wahnsinn. Allein die Firma ist ja eine Milliarde wert. Das ist lächerlich.
Du, wenn ich einmal in Lidl gehe, dann ist das weg. Das sag ich dir jetzt. Wahnsinn, oder?
Ja.
Oh, da sind wir schon wieder beim Thema Film. Und,
Und Geld, da fällt mir gerade eine Anekdote ein. Und zwar hat sich die Frau von George Lucas, Star Wars und Co.
Ja.
Hat sich mal bitter bei ihrem Mann beschwert, dass doch Steven Spielberg und Francis Ford Coppola, dass sie schon so reich wären mit ihren Filmen. Und er mit seinen absurden und bescheuerten Science-Fiction-Filmen, das würde doch ihnen nie was werden.
Ja.
Das war vor dem großen Durchbruch, ne?
Ja, natürlich.
Ich hoffe, sie hat sich später mehrfach entschuldigt. wie bei irgendwelchen Popstars, die keine Plattenfirma gefunden haben, die seinen eigenen Verlag gegründet haben und später sehr froh darüber waren. Und so war es eben mal George Lucas auch. Es war nicht abzusehen, dass es ein Erfolg wird und dann, der Rest ist Geschichte.
Aber wenn wir schon mal beim Thema Film sind und darum ging es ja, dann müssen wir jetzt zum Thema Komödien kommen. Was, lieber Atze, sind deine Lieblingskomödien? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
Wie der berühmte Flitzebogen, der so oft zitiert wird, mein Lieber. erst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass gerade in Sportlerkreisen, aber auch in anderen unter Sportjournalisten und auch unter anderen Journalisten die Redewendung, das ist ja harter Tobak, sehr verbreitet ist. Und ich war gestern noch damit konfrontiert. Du weißt, ich flipp dann immer aus.
Ja.
Weil es heißt wirklich starker Tobak. Nicht harter Tobak, starker Tobak, weil die Geschichte ist ja folgendermaßen, der Teufel trifft auf einen Jäger, dieser Jäger hat eine Schrotflinte in der Hand, der Teufel fragt, was ist das denn? Der Jäger will den Teufel verarschen und dann ist eine Pfeife. Der Teufel will mal dran ziehen, der Jäger drückt ab und freut sich schon und der Teufel hustet kurz und sagt, das ist ja starker Tobak. Also harter Tobak macht überhaupt keinen Sinn.
Nee.
Und wir haben hier wirklich starken Tobak, wenn es um die Komödien geht. Oh, ich bin so hin und her gerissen. Ich werde ihn gleich nochmal schauen. Ich glaube, mein absoluter Liebling. Ich kann immer nur dazu sagen, ich glaube, weil es ist bei mir auch tagesformabhängig. Mal brauche ich es total albern.
Ja.
Es gibt Tage, da kann ich über Dumm und Dümmer so richtig abgeiern. Ne? Und ist ja wirklich Klamauk. Ist guter Klamauk, da ist auch sehr viel richtig gutes Handwerk drin. Den kann ich aber in vielen Tagen eben nicht ertragen, weil er auch wirklich dem Titel gerecht wird. Und ein Film, den ich immer und immer und immer wieder sehen kann und mich immer wieder abrolle, ist Männer, die auf Ziegen starren.
Männer, die auf Ziegen starren. Mit George Clooney, ja. Ne? Unter anderem.
Ja, das, also George Clooney war Mitproduzent und deshalb hat dieser Film überhaupt so eine tolle Besetzung zustande bekommen. George Clooney, Jeff Bridges, Evan McGregor, Kevin Spacey und. Der Film beruht darauf, dass es angeblich, einige sagen verbrieft, ich bleib mal bei angeblich, eine Spezialeinheit der US Army gab für übersinnliche Fähigkeiten. Man ging davon aus, dass die Russen schon sehr in diese Richtung forschen, dass man Kraft der mentalen Stärke, Kraft der Gedanken den Gegner beeinflussen kann. Es gab ein Programm, wo Männer eben so auf Ziegen gestarrt haben und die Kraft der Gedanken in die Ohnmacht getrieben haben. Die Ziege kippte dann einfach irgendwann um. Es wurde erst mit Hamstern geprobt. Naja, darum ging's. Und auf jeden Fall gründet die US-Army eine Spezialeinheit, angeführt von Jeff Bridges, der so einen Althippie spielt. Ich liebe Jeff Bridges auch. Das ist wirklich so will man eigentlich sein wie Jeff Bridges.
Für mich der attraktivste Mann, den ich überhaupt kenne. Ich denke immer nur, wenn ich den irgendwo sehe, egal auch wie alt er ist, warum sehe ich nicht so aus?
Der hat mit über 60 eine Kampagne gemacht, eine weltweite Kampagne für Marco Polo.
Ich weiß.
Als Model vor der Kamera. Das ist der absolute Wahnsinn. Dann tolle Filme gedreht. Was hat der für Filme gedreht? Wenn du dir die Filmografie von Jeff Bridges vornimmst, von The Big Lebowski bis fabelhaften Baker Boys.
Jetzt,
da ist ja alles dabei. Der Typ ist gerade, der Typ ist ein guter Musiker, der hat in Crazy Heart hat er alle Songs selber gesungen. Mann, ein Wort, toller Schauspieler und ist in der Lage, eben genau diesen Humor zu erzeugen, wie in Männer, die auf Ziegen stachen. Er spielt ja den Ausbilder dieser Einheit. Und bringt jetzt die härtesten Soldaten in seinem Programm erstmal dazu, Blumen zu tragen, Blumenkränze im Haar, sich gegenseitig zu umarmen. Also ich schreie mich da wirklich weg. Eine meiner Lieblingsszenen ist, George Clooney ist schon im Irak und sagt zu so einem Frischling, greif mich mal an. Also er will ihm zeigen, dass er Kraft der Gedanken diesen Typen von sich fernhalten kann, beziehungsweise den auf die Matte befördern kann. Der Typ greift ihn an und George Clooney haut ihm richtig was aufs Maul, aber physikalisch, also mit Tritten und Schlägen. Der Typ liegt irgendwann in der Ecke und George Clooney guckt ihn an und sagt, na bitte, ohne den Körper auch nur einmal zu benutzen. Das ist mein All-Time-Favorite. Ja, und dann Franz ist schon aus.
Männer, die auf Ziegen starren, dein absoluter Favorit jetzt erstmal. Wir kommen zu deiner zweiten Nominierung.
Muss ich ja immer auf Tagesform gehen. Und da ist es so, dass es Zombieland ist. Und zwar 1 und 2 mit Woody Harrelson, Billy Murray, Emma Stone, Jesse Eisenberg. Ja, auch wunderbar albern und nimmt eben dieses Genre, ich kann Zombie-Filme eigentlich nicht ausstehen, und nimmt dieses Genre halt so wunderbar auf die Schippe. Da lache ich. Da eben auch meine Lieblingsstelle, wie Woody Harrelson in die Kamera schaut und sagt, ich hasse Zombies.
Oh Gott, ey, Woody Harrelson, was er auch ein tierischer Schauspieler, den ich gerade noch in 3 Billboards Outside Ebbing bewundert habe. Ein Film, den ich mir vor 3 Tagen angeguckt habe und von dem ich auch schwer begeistert war.
Fresse, ey. Ja, er spielt den Sheriff da, glaube ich, ne?
Ja, genau, den Chief.
Und zeigt auch nochmal eine ganz andere Seite, ne?
Ja. Ach. Ganz faszinierend, toller Schauspieler. Der Film ist nicht gerade eine Komödie, aber das muss als kleiner Einschub erlaubt sein. Woody Harrelson, aber auch eine Bandbreite ohne Ende, ne? Von Natural Born Killers bis bis
ja, das war ja, das war ja damals eine Urgewalt. Als er mit Natural Born Killers plötzlich auf der Bildfläche erschien, haben alle gedacht, was ist das denn? Ey, der Typ bläst ja alles weg.
Ja. Ja.
Mit, zusammen mit Juliette Lewis, muss man natürlich auch sagen, die auch eine Urgewalt ist. Ja.
Till,
ja. Ich möchte was sagen.
Sag
welche Filme, welche Komödien findest du denn gut?
Ja, um gleich einen Vorschub zu machen, mir geht's ein bisschen so wie dir. Es gibt Tage, da kann ich auch meine Favoritenkomödien nicht gucken, weil mir einfach nicht danach ist. Weil sie vielleicht zu albern sind, zu kompliziert oder weil ich den speziellen Humor an solchen Tagen nicht gucken kann. Was bei mir wirklich eines meiner absoluten Lieblingsfilme immer ist, was eigentlich immer geht, ist Was ist mit Bob?
Ja.
Was ist mit Bob?
Regie. Aber der ist ja schon alt, ne?
Der ist aus Mitte der 80er. Regie ist, hat gemacht Frank Oz, der legendäre Frank Oz. Für die, die es wirklich noch nicht wissen, kurzer Abriss, 63 traf Frank Oz auf Jim Henson und hat mit ihm sozusagen dann die Sesamstraße Muppet Show aus der Taufe gehoben, war also sozusagen ein Puppenspieler und hat zum Beispiel Ernie gespielt, in der Muppet Show den Fozzie Bear, den Arthas.
Ist das denn der, den Roberto Blanco besungen hat?
Das ist ganz genau, da schließt sich der Kreis
wieder. Der Puppenspieler von Mexiko.
Ganz genau. Der hat auch das Tier gespielt und so weiter. Jim Henson hat mal gesagt, Frank Oz war der größte Puppenspieler der Welt. Er hat auch Yoda gespielt in den Star Wars Filmen übrigens und hat dessen komischen Dialekt erfunden. Diese komische Satzstellung. Ne?
Ja, die Verdrehung, ja.
Dunkel sein die andere Seite, Hals, Maul, Yoda und isst ein Toast.
Genau.
Ja, ja, der.
Sehr gut, sehr gut. Witzig, ja, dieser Satz und, war.
Richtig. Und Was ist mit Bob ist unter anderem auch mit einem meiner Lieblingsschauspieler, Bill Murray, der einen Psychopathen spielt, der von seinem Psychiater an einen anderen Psychiater, an Dr. Leo Marvin, gespielt von Richard Dreyfuss, überwiesen wird, der so ein bisschen so ein Narzis ist. Ne? Dr. Leo Marvin, der große Psychiater, der will den so abspeisen, den Bill Murray, den Bob, und sagt ihm, ja, hier, lesen Sie einfach mein Buch, ich habe jetzt keine Zeit mehr für Sie. Und er verschwindet dann in die Ferien mit seiner bezaubernden Familie und hat dort ein Ferienhaus in den Ferien sozusagen, wo er Good Morning America, so eine Talkshow erwartet, wo über sein Buch berichtet werden soll mit ihm und der Familie. Ja, und dann bricht Bill Murray in diese Szenerie ein, sucht Dr. Leo Marvin, um ihm zu sagen, was für ein genialer Psychiater er doch ist. Und das Ganze kippt total um. Das ist schwer zu beschreiben, man muss das einfach sehen. Bill Murray, der dann Dr. Leo Marvin in den Wahnsinn treibt, wirklich in den Wahnsinn treibt. Verkehrte Rollen, großartiger Film.
Ich habe jetzt keiner gelacht, wo du das erzählt hast.
Ja, ich weiß. Das kann man auch, man kann das schwer, diesen Film
gibt's
schwer.
Gibt es denn irgendein Zitat daraus, wo man sagt, haha, hihi, hoho?
Nee, gibt's eigentlich nicht. Es gibt eigentlich nur so eine Szene, wo Bill Murray eben halt segeln. Er hat Angst vorm Wasser und sowas alles und er will segeln lernen und irgendwie wird er dann von den Kindern von Dr. Leo Marvin an den Bootsmast gebunden und dann fahren sie mit ihm über den See. Er brüllt dann irgendwann, fahren sie wieder auf den Steg zu und dann brüllt er Richard Dreyfuss so, Dr. Leo Marvin, ich segle und ist aber einfach nur an diesem Mast gebunden.
Na bitte!
Und noch meine Lieblingsszene ist eigentlich die beim Abendessen. Beim Abendessen, wo er es endlich geschafft hat, sich sogar in diese Familie reinzuwanzen. Und alle finden ihn eigentlich total nett. Und Richard Dreyfuss sitzt geladen, so geladen am Tisch. Und Bill Murray macht einfach nur mit seinem typischen Gesichtsausdruck, er hat ja eigentlich nur den einen, isst und macht immer nur
Die hast du mir sogar schon mal vorgespielt, die Szene. Mm. Ja.
this is delicious, Kate. Und er macht das wirklich minutenlang. Und du siehst, einfach, wie Richard Dreyfuss komplett austickt, die Kontrolle verliert, bis er irgendwann erscheint: Hören Sie auf damit! Hören Sie auf damit! Und was zur Folge hat, dass alle ihn angucken, peinlich berührt, und er jegliche Sympathien bei seiner eigenen Familie verliert. Und dieses ey, da wirst du wahnsinnig schon beim Zugucken. Das ist mein Humor. Ich kann leider nicht anders. Das ist herrlich. Da könnte ich wahnsinnig werden. Wenn wir dann bei Frank Oz sind, dann muss ich auch gleich einer meiner, die er auch als Regisseur gemacht hat, nämlich Zwei hinreißend verdorbene Schurken mit Steve Martin und Michael Caine. Kennst du den Film?
Ja, ich kann leider Steve Martin nicht aufs Feld gucken, aber ansonsten alles gut.
Steve Martin findest du scheiße?
Ich kann es verstehen. Er hat so eine Kälte für mich. Und da komme ich nicht über diese Hürde, komme ich nicht.
Ja. Ich hadere auch. Früher war ich ganz großer Steve Martin-Fan.
Obwohl er so ein großer Kiffer ist, ne?
Ja, auch ein toller Banjo-Spieler übrigens. Das wissen auch nur
Kiffer
die
wenigsten. Kiffer und Banjo-Spieler.
Ja.
Der gehört ja früher auch zur Stammbesetzung von Saturday Night Live.
Ja, der hat 76 hat das moderiert, ne? Und zwar in diesem ganz großen Cast, wo die ganzen Komiker von Dan Aykroyd, John Belushi, Chevy Chase, Eddie Murphy, Bill Murray und Martin Short. Und er war hauptsächlich Moderator, glaube ich, ne, von Saturday Night Live.
Ja, und er schwört Stein und Bein, dass er wirklich jedes Mal vollgedröhnt war bis unter die Kalotte. Alle Synapsen waren verharzt und deshalb ging's.
Was mir an Zwei hinreißend verdorbene Schurken so gefällt, ist, genau, wo Steve Martin und Michael Caine diese Heiratsschwindler in Südfrankreich spielen. Da habe ich auch wirklich, wie die sich gegenseitig die Fallen stellen, um an die alte beziehungsweise an die junge Millionenerbin zu kommen. Das finde ich großartig. Unter anderem hat auch Steve Martin dann diesen Trick gemacht, wo er sich sozusagen als Rollstuhlfahrer, ne, er wäre sozusagen behindert und er wäre so blockiert und deswegen könnte er nicht laufen. Und Michael Caine haut ihm dann mit so einem Rohrstock auf die Knie. Und da muss ich jedes Mal so geiern. Erst, dann hat er nur diese Synchronstimme von Jürgen Thorwald und sagt dann immer: Schauen Sie nur, meine Liebste, er spürt überhaupt nichts. Und knallt ihm dann diesen Rohrstock auf die Knie und Steve Martin kann... Und dann holt er sogar noch, er nimmt er ja Anlauf und drischt ihm schon wieder auf. Und hinterher läuft er, glaube ich, aus so einem anderen Zimmer raus und sagt, haut ihm auf die Knie. Sehen Sie, meine Liebste, er spürt überhaupt nichts. Es ist die Nervenwahnsinn.
Wenn du mit dieser Stimme sprichst, ne? Wie heißt der Synchronsprecher noch?
Jürgen Thorwald.
Thorwald. Ey, das ist so witzig. Aber wenn du so mit dieser Stimme sprichst, ist so witzig.
Diese Stimme verfolgt mich schon mein ganzes Leben. Meine Zuhörer, das war in die Indianer von Cleveland, ne? Die Indians liegen im letzten Drittel mit 20-2 in Führung. Ich kann mich nur diese Stimme. Das ist Michael Caines Stimme, ey.
Ja, wollte ich sagen, das ist doch Michael Caine.
Ja, das ist Michael Caines Synchronstimme, aber eine der profiliertesten Synchronstimmen überhaupt, muss man wirklich sagen. Ja, aber es ist ja auch sehr speziell, muss man sagen.
Ich habe eine ganze Menge Filme aufgeschrieben, dann kam der noch dazu. Wenn ich jetzt noch 2 Stunden länger gesessen hätte, wären noch 3 Seiten voll gewesen. Ich hätte erstmal gesagt, so viele Komödien finde ich gar nicht gut. Aber als ich dann mich reingewühlt habe, fiel mir auf, dass ich doch einige... Ich habe einige hier stehen, die ich in den nächsten 3 Tagen noch schauen werde. Zum Beispiel von Woody Allen, Die letzten Tage des Boris Grudschenko.
Aha.
um mal auch einen alten Film zu bringen. Aber auch Bananas von Woody Allen und so. Das ist schon ein geiler Humor.
Ja, finde ich auch. Ich habe hier zum Beispiel, um mal was Neues zu nennen, Ziemlich beste Freunde war eigentlich die...
Den habe ich auch hier stehen.
War eine Komödie, die mal jetzt nicht ganz so steinalt ist, die ich übrigens sehr gut fand.
Ja, und da siehst du mal, und da bin ich eben auch selber drauf gestoßen, uns kann man, glaube ich, kriegen mit Komödien, die so eine tragische Seite auch haben.
Ja, oder, wahrscheinlich.
Eben auch eine wahre Seite. Weil Ziemlich beste Freunde gibt es ja auch Szenen, wo du eigentlich heulen musst.
Ja, klar.
Und dann nehmen sie es so leicht und ja, der Pfleger nimmt das Leben so leicht und sagt, alles nicht so schwer, hier kiff erstmal ein und so. Ja, dadurch wird eben dieses schwere Schicksal so leicht runtergebrochen und sowas gefällt mir gut. Ja.
Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, dass auch Komik und Tragik immer irgendwo so ein bisschen so wie Yin und Yang, weißt du, dass das so ein bisschen nimmer besser geht's nicht, zum Beispiel mit Jack Nicholson und Helen Hunt.
Ja. Habe ich auch aufgeschrieben.
Diesen wirklich misanthropischen Typen spielt, der eigentlich ganz warmherzig ist, aber gefangen ist in seinen Ängsten. Da sind ja auch viele Szenen, wo du wirklich vor Peinlichkeit im Boden versinkst und denkst, Helen Hunt, jetzt die großartige Helen Hunt, jetzt müsste sie ihn wirklich umbringen eigentlich.
Ja, er ist die Neurose schlechthin, gleichzeitig erfolgreich und reich. Da ist schon ein guter Twist, ne?
Ja, und sie ist einfach warmherzig und arm, ne? Und ach, großartig. Also Helen Hunt finde ich auch sensationell.
Ja, aber da läuft so ein bisschen drauf hinaus, dass man solche Filme toll findet, die eben so eine Geschichte haben und wo der Held sich auch verändert innerhalb dieser Geschichte und zum Schluss besser im Leben steht als noch am Anfang.
Ja, aber vielleicht ist es das so ein bisschen, ich habe so im Nachhinein gedacht, viele von diesen klassischen Komödien, die einfach nur Komödien sind, die finde ich heute, da habe ich mich damals weggeschrien, heute siehst du die und denkst dir so, naja, ne? Nackte Kanone zum Beispiel oder die ganzen Filme von Zucker, Abrahams Zucker, nämlich Kentucky Fried Movie, Police Squad, A Top Secret, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone und so weiter. Das ist ja alles von den Jungs, die nackte Kanone. Und ja, das ist total witzig, aber ich glaube, dass ich das heute nicht mehr so hinkriege, die einfach so zu konsumieren, wenn es einfach nur witzig ist, wenn keine Geschichte so richtig dahinter steht, ne?
Genau, und die Filme, wo ich ein Kreuzchen gemacht habe, dass ich mir die jetzt mal wieder ansehe, sind alles Filme, die das erfüllen, was wir jetzt gerade gesagt haben. Nämlich eine Geschichte, eine Wandlung des Protagonisten, ein Spannungsbogen und eben nicht nur eine Aneinanderreihung von Klamauk. Mit aufgeschrieben habe ich auch die Wedding Crasher, die Hochzeitscrasher mit Vince Vaughn, Owen Wilson und Rachel McAdams. Und da ist es zum Beispiel auch so, der Film ist sehr witzig, es ist eigentlich ein Gagfeuerwerk und gleichzeitig verändern die beiden sich auch im Laufe des Films.
Ja.
Und sehen ein, dass man sein Leben ja auch irgendwann in die Hand nehmen muss und so ein drauf losrennen nicht gut ist. Wunderbar da auch, wie Will Ferrell zum Schluss, der Erfinder des Hochzeitscrashens, schon einen Schritt weiter ist und Beerdigungen crasht.
ja, genau.
Ein herrlich leichter Film, der trotzdem Tiefgang hat. Also finde ich gut. Und einen Film habe ich mir aufgeschrieben, der ist ein perfektes Drehbuch, perfekte Besetzung für eine Komödie. Reine Nervensache mit Billy Crystal und Robert De Niro.
Killer!
Genau, da hast du auf der einen Seite den Psychiater, auf der anderen Seite den Mafia-Boss, gespielt von Robert De Niro. Und beide verändern sich. Also beide gehen aus ihren Welten aufeinander zu und verändern sich und befreien sich auch. Und das ist an reine Nervensache das Besondere, dass beide sich im Laufe des Films befreien. Und dabei ist es hochwitzig. Und es ist kein, sie spielen nicht einmal einen Lacher, sondern sie spielen die ganze Zeit ernsthaft ihre Rollen. Das gefällt mir so gut.
Ja, und Wahnsinn hat übrigens auch niemand genannt, reine Nervensache. Und ich war noch überraschter, dass niemand Harry und Sally genannt hat.
Du meinst wegen Billy Crystal, ja.
Ja, Harry und Sally ist, finde ich, einfach auch eine super Komödie. Aber nicht
muss
nur
man
das.
Muss schon zu den Urkomödien zählen, ne?
Ist natürlich auch, wie die über die Jahre zueinander finden, das Erkennen, dass der andere vielleicht das ist, was man wirklich eigentlich sucht, und das Ignorieren ist ja auch ein sehr, sehr lebensechtes Thema, muss man sagen. Ne?
Genau.
Aber ich werde nie vergessen, ganz am Anfang des Films, wo sie Billy Crystal im Auto mitnimmt, als sie noch Studenten sind.
Ich und weiß er genau, was jetzt kommt.
Die Weintraubenkerne.
Will er lässig aus dem Fenster spucken?
Ja, will, aber das Fenster will. Ist zu.
Und dann stellt er fest, die Scheibe ist gar nicht unten.
Ey, darüber bin ich ausgeflippt. Ey, das
ja, oder,
das
war, oder diese Orgasmus-Szene von
ja,
ihr
natürlich.
Bei Cats Delikatessen, wo übrigens Oliver Polak, immer wenn er bei seiner Tante in New York ist, morgens frühstücken geht, Unmengen, sei angemerkt. Und da haben sie diese Orgasmus-Szene gedreht.
Ja.
Kann man auch immer wieder sehen.
Ja, oder im Flieger zum Beispiel diese Szene. Was studieren Sie? Sie sagt, ich glaube, sie sagt Journalistik. Und er sagt, Gymnastik.
Ja, diese Kleinigkeit. Oh Gott,
ehrlich, ey. Ne? Ja, das waren echt lustige Sachen dabei. Aber auch da, finde ich, gehört so ein bisschen das Leben dazu. Zum Beispiel, interessant, kaum ein Film von Eddie Murphy kann ich bis heute durchretten. Und da ist es auch egal, ob es nur 48 Stunden die Glücksritter ist oder der Prinz aus Zamunda oder Beverly Hills Cop. Ich finde, die sind alle nicht in Würde gealtert. Ehrlich nicht. Also Glücksritter hat
das
gute
sehe ich anders.
Momente.
Bei Glücksritter und nur 48 Stunden, da habe ich einen anderen Geschmack als du. Die kann ich immer gucken.
Echt? Also zum Beispiel hinterher das mit dem ganzen Gorilla-Getue da bei Glücksritter, das geht mir zierisch auf den Nerven. Ja, ich finde so zum
so
Ende.
So ein kleiner Teil, ne?
Ja, aber ich finde zum Ende, finde ich, verliert der Film so ein bisschen. Obwohl ich den noch als besten sehen würde. Nur 48 Stunden. Ja, aber alles, was Eddie Murphy hinterher gemacht hat, finde ich einfach, obwohl er ein Wahnsinnskomiker ist, ne? Ein Stand-Upper.
Ja, aber
vor
es wurde
Herrn.
Alles immer und immer schlechter bei Eddie Murphy.
Ja.
Irgendwann die Komödien gingen dann noch, wie eben der Prinz aus Zamunda und so. Aber dann kam irgendwann Boomerang. Den hatte er selber produziert, Gott. Ich glaube selber sogar Regie geführt. Und ich hatte mich tierisch gefreut auf den Film. Ich werde es nie vergessen, war im Cinedome in Köln. Und hatte mich schon gewundert, warum im Kino so wenig los ist. Und dann kam der Film. Ich war stinksauer nachher. Der Film ist so dermaßen schlecht. Das kann man nicht schlechter machen. Also insofern auch schon wieder lustig. Ja.
Ja.
Jetzt sag ich mal einen Film, den du mit Sicherheit auch auf dem Zettel stehen hast.
Ja.
Weil wenn man so im komischen Fach beruflich unterwegs ist und den Film nicht in- und auswendig kennt, dann kann man, glaube ich, direkt umschulen auf Schlosser oder.
Da bin ich ja mal gespannt.
Manche mögen es heiß von Billy Wilder.
Bah! Tierisch.
Das ist die Urkomödie. Das ist ein perfektes Drehbuch mit einer perfekten Besetzung. Ja, Billy Wilder hat selbst Regie geführt.
Das Drehbuch geschrieben.
Genau, er hat das Drehbuch geschrieben und hat überlegt, wer kann es machen, und hatte dann Angst, dass ein anderer Regisseur ihm das versaut. Und dann hat er selber Regie geführt. Mit Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon, wunderbar. Und da ist das Lieblingszitat, sind glaube ich auch die letzten beiden Sätze des Films, wo sie sagt, wo Tony Curtis sagt, ich bin ein Mann, zu dem Milliardär, ne?
Ja.
Ich bin ein Mann, so beim Tanzen. Und er sagt, ja, ja. Und sie sagt, du verstehst nicht richtig, ich bin ein Mann. Und er sagt, na und? Niemand ist perfekt.
Nobody's perfect. Ganz genau.
Ehrlich, oder?
Osgood.
Osgood.
Ja.
Oder wie Tony Curtis mit Marilyn Monroe rückwärts mit diesem Beiboot von dieser großen Yacht, weil er nicht weiß, wie das Beiboot funktioniert, aber so tun muss, als würde er ständig damit fahren, rückwärts zu dieser Yacht fährt und da anlegt. Und er sagt doch, ich spüre halt nichts, wenn ich mit Frauen küsse, ich spüre halt nichts. Und sie sagt, lassen Sie es mich doch bitte versuchen. Nein, ja, es hat keinen Sinn. Bitte lassen Sie es mich versuchen. Nein, es hat keinen Sinn. Und dann küsst sie ihn einmal und er sagt, nichts, ich spüre nichts.
Genau,
wir probieren es nochmal. Und dann sagt, und? Ich spüre immer noch nichts. Sie probiert es ein drittes Mal und spüren Sie jetzt was? Und er sagt, ein bisschen.
Und ey, ich weiß noch, wie ich als Jugendlicher gedacht habe, boah, ich dreh durch, ne? Ey, was, wie hat der das wohl geschafft? Ich hab mir wirklich immer gedacht, ey, wie macht der das? Die Granate küsst ihn, liegt auf ihm, und er sagt nichts. Also, ich war wirklich so reingezogen in den Film. Ich war so fasziniert. Das ist wirklich ein ganz, ganz, klassisch.
Some Like It Hot. Weißt, Billy Wilder wurde übrigens, der ja auch im Privaten ein sehr lustiger Mensch war, wurde mal gefragt, wie er sich denn sein Ableben vorstellt, seinen Tod. Und da hat er gesagt, ich möchte als 102-Jähriger vom Ehemann meiner Geliebten beim Geschlechtsakt erschossen werden.
Das ist so ein typischer Billy Wilder.
Ich habe dir doch mal dieses Buch geschenkt. Ne?
Ja,
Some Like It Hot, the funniest richtig. Movie ever made. Und da hinten drin ist ja eine Kopie des kleinen Drehbuchs von völlig Marilyn Monroe, die ja immer ihre Sätze aus dem großen Drehbuch selber handschriftlich abgeschrieben hat. Da sind ja noch Kaffeeflecken mit drin und Tränen und so weiter. Das ist ein ganz tolles Werk. Hier nochmal empfohlen für alle. Kostet so, bei Taschen gibt's das, kostet so 250 Euro. Und da steht alles drin, was man über Komödie wissen muss. Und da ist eben auch das Originaldrehbuch drin.
Ja, Wahnsinn. Billy Wilder, der hat so viele Filme noch gehabt. Das Apartment, das Mädchen Irma LaDuse, das verlorene Wochenende, Frau ohne Gewissen, Sunset Boulevard, Zeugin der Anklage, 1, 2, 3, sensationeller Typ.
Warte, ich habe noch eine Frage an dich. Die kommt mir aber spontan, da konntest du dich nicht drauf vorbereiten.
Hau raus.
Und zwar, gibt's einen Film, bei dem du lachen musst, der aber für dich so ein Guilty Pleasure ist, wo du denkst, da darf auch keiner wissen, dass ich mich über so einen Scheiß amüsiere?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich sehr gute Frage.
Ich verschaff dir mal ein bisschen Zeit. Ein Film, den ich, wo ich wirklich von vorne bis hinten durchgelacht habe, machte jetzt im Rückspiel ein bisschen komisch wirken, aber ich war im Kino und habe 2 Stunden nur gegeiert. Das war bei der Schuh des Manitou.
Ja, das ist
und gleich die erste Szene, wo diese ältere Indianerin mit so einer Gehhilfe, mit so einem Rollator durchs Dorf geht. Erstmal wird das Dorf gezeigt, alles so ganz ernsthaft. Du bist wirklich der Meinung, du lebst da mit den Shoshone oder wie die heißen. Und plötzlich, und die Kamera zieht auf und zeigt so das ganze Dorf. Man hat vorher Lagerfeuer gesehen und Frauen, die ihrer Arbeit nachgehen, Männer, die zusammen Friedenspfeife rauchen. Und die Kamera zieht auf und du siehst so eine Oma, die in so einem Holzrollator eben durch das Dorf geht. Ab da hatten sie mich schon.
Ja, kann ich, ich kann es nachvollziehen. Oder
wenn Sky Dumont zu seiner Verbrecherbande sagt, wer war das? Und Joe meldet sich, ich war's. Und er sagt, du gehst ins Bett, alle anderen kommen mit mir und kriegen Eis. Also so ähnlich geht die Stelle, ne? Alle anderen kriegen Eis, dann reiten wir los.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich allerdings habe den heiligen Ernst bei Winnetou immer gehabt und konnte das nie so wirklich gucken. Ich glaube, ich bin da einfach so falsch sozialisiert worden, in Anführungsstrichen, dass ich auch wenig Abstand hatte, darüber zu lachen.
Nochmal witziger war natürlich, als Pierre Brice, also der eigentliche Winnetou, aus den Jugoslawien-Filmen, also Winnetou. Wie hießen die denn alle? Wie hießen denn die bekanntesten Winnetous?
Winnetou 1, 2, 3 natürlich, aber auch der Ölprinz und Old Firehand und wie sie alle hießen. Ah, du spielst auch die Szene an, wie er bei Wetten, dass gesessen hat und Bully eingetütet hat. Ja, und
Pierre Brice hat ja irgendwann wirklich gedacht, er wäre ja Indianerhäuptling.
Ja, natürlich. Ne?
Und da wurde er gefragt, wie er denn den Schuh des Manitou findet und so, ne? Und ich glaube, Bully saß sogar mit auf dem Sofa.
Ja, natürlich. Und Pierre Brice sagte, ich habe die Filme gesehen von die Bully. Was ich nicht gut finde, ist die mangelnde Respekt vor die Winnetou. Die mangelnde Bully hat die. Und wenn du keinen Respekt hast vor die Kultur der andere Leute, dann ist letztendlich führt zu die Twin Towers.
Hey, wenn das keine Pointe ist, dann weiß ich es auch nicht mehr.
Ja, und wo selbst Gottschalk echt zu viel wurde und sagte so, jetzt lasse ich mal ausnahmsweise nicht einschwafeln. Und er sagte, also beim besten Willen, mein Lieber, das mit den World Trade Center, das können wir nicht dem Schuh des Manitus in die Schuhe schieben. Da hat er nun wirklich keine Schuld dran.
Er ist kein Goethe, er ist kein Schiller, aber er hat auch eine lustige... ja, und Pierre Brice war wirklich wahrscheinlich der zweiten Lebenshälfte absolut der Meinung, erstens, dass er Indianer ist,
ja,
und zweitens, dass er für die gerechte Sache kämpfen muss.
Was ich auch besonders, irgendwann hat er ja fürs ZDF nochmal, ich glaube Ende der 80er, nochmal eine Fortsetzung von Winnetou gedreht, wo uns dann weiß gemacht wurde, Winnetou wäre nicht gestorben, sondern hätte ihn in der Höhle überlebt. Hatte sich nicht nehmen lassen, sich selber zu synchronisieren, was dann wirklich dazu führte, dass er durch diesen völlig hohlen Film starkste und immer nur sagte, mein Bruder sei gegrüßt. Winnetou freut sich, dich wiederzusehen auf einen kleinen Appen Rotwein und ein Stück Rohweinkäse. Da wurde wirklich gedacht, dass, ich knall dich gleich ab, du Sau. Mach noch einmal das Maul auf.
Stars, die altern, die machen sich auch schon mal dann lächerlich. Ne? Deshalb Augen auf,
ja,
so im letzten Stars. Lebensviertel.
Stars, die älter werden, das ist das Stichwort. Du fragtest, ob ich, ich habe sehr über Peter Ustinov in Quo Vadis gelacht. Seine Darstellung des Neros hat mich eigentlich meistens immer nur erheitert. Dieses loderndes Feuer, göttliche mal wieder dazu einfach auf dieser Eierhafe klimperte, das da wird's tot drüber gelacht als Kids, ne?
Ja. Bist du schon auf einen Film gestoßen, der dir peinlich ist, dass du darüber lachst?
Ach ja, all diese Pierre Richard Filme, der große Blonde mit dem schwarzen Schuh.
Oh, da bin ich all bei diese, dir. Da bin ich bei dir.
All diese Louis de Funès Filme.
Ja, Louis de Funès. Scheiße, ganz vergessen.
Herrlich. Von denen
der Gendarme von Saint-Tropez.
Ja.
Das hat man ja nur geguckt, weil man irgendwie mental mit in Saint-Tropez dabei sein wollte.
Ja, und ich glaube, zwei Filme von ihm waren wirklich gut. Einmal Oscar war wirklich zum Niederknien gut, fand ich jedenfalls. Wo er dahinter am Ende sitzt und sich die Nase langzieht und hier, Bretter, 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 Bretter. Das
war einen wirklich, eigenen Stil entwickelt, ne?
Ja, wo ich neulich noch eine Dokumentation auf Arte über Louis de Funès gesehen habe und der natürlich auch im echten Leben eher tragisch war. Also eher ruhig und besonnen.
Ja, und hat man ja auch irgendwie gespürt.
Ja, ja. Aber kann man heute natürlich nicht mehr so sehen.
Kann man keinem mehr zumuten.
Ja.
Diese Filme waren der Grund, dass ich ab 16 Jahren jedes Jahr eigentlich in Saint-Tropez war, weil ich irgendwie dabei sein wollte.
Ja, natürlich.
Und noch heute ist es so, dass einer meiner Lieblingsorte auf der Welt ist. Sobald ich in Saint-Tropez bin, geht's mir gut.
Ja, das haben wir dann
übrigens sonst auch gut.
Im Turbo von Marrakesch ja nochmal aufleben lassen. Dieses,
dieses
Hotel, in dem du warst und das dann auch für unseren Film, für unseren Buchplot herhalten musste.
Wie hieß denn noch unsere Killerin? Am Strand liegt im Club Sanson, ihr Handy zwischen den Beinen plötzlich
anruft. Es vibrierte, ja, ja.
Sie kam kurz und heftig und dann fuhr sie mit ihrem Bentley auch schon los. Ne?
Oh, das Hotel,
das Hotel heißt übrigens Bastide de Saint-Tropez. Kann ich sehr empfehlen. Tolles Hotel mit einem abgefahrenen Restaurant. Aber ich will da auch keinen
Langweil. Der rosarote Panther, Peter Sellers.
Oh ja, du kommst auch nur mit alten Kamellen.
Nee. Es ist so, du fragtest ja auch so, die kann ich heute auch, diese Filme kann ich auch nicht mehr sehen, aber da sind diese ganzen Szenen mit Kato, seinem Diener, die fand ich natürlich sensationell, aber heute ganzen Film kann man nicht mehr gucken.
Wollte ich gerade sagen. So, dann, ich reagiere deshalb so, barsch, weil ich letztes Jahr nochmal versucht habe, den rosaroten Panther zu schauen.
Ja.
Und es ging nicht.
Nee.
Es ging nicht.
Also wenn Peter Sellers, dann der Partyschreck,
Der Partyschreck, ja.
Der Partyschreck, das ist für mich der Peter Sellers Film. Da könnte ich auch, da kann ich übrigens heute noch drüber lachen, wie er von einem Schlamassel ins nächste schlittert. Das finde ich wirklich total gut. Aber Rosa-Rote Panther, nee, geht gar nicht. Übrigens, Klassiker könnte man auch nochmal sagen, wenn wir schon bei manchen mögen es heiß waren, kann ich jedem nur empfehlen, ein Film, den man heute noch gucken kann, Leoparden küsst man nicht, Katharine Hepburn und Cary Grant, der Screwball-Comedy-Klassiker. Screwball heißt ja, dass es um irgendeinen Freak geht, irgendeinen Charakter, der so seltsam ist und um den sich dann alles dreht. Und den kann ich jedem nur ans Herz legen. Leoparden küsst man nicht. Eine der großartigsten Komödien. Schnell, schlagfertige Dialoge. Sensationell.
Ja.
Muss man gesehen haben. Ja, vielleicht sollten wir jetzt mal zu deutschen Filmen kommen. Was hast du denn da auf der Liste stehen?
Oh Gott, ey, jetzt werden mich einige erschlagen. Aber okay, passt vielleicht ganz gut, damit wir mal von den Bedeutungsschwangeren hier runterkommen.
Ja.
Wir beide. Ballermann 6. Ich halte mir jetzt freiwillig meine Kehle in dein Maul.
Ja, ist alles gut.
Wenn der da steht, wenn Tom Gehrt da steht und da sitzen irgendwie so Leute in diesem riesigen Gefäß mit Sangria am Ballermann 6 und sind alle besoffen und er sagt, endlich normale Leute. Da lache ich mich kaputt. Und was sie ja mittlerweile nicht mehr gerne wahrhaben möchte, Veronika Ferris als Schwester vom Tommy, als das Carmen.
Ja. Ja, guck mal.
Mimi Söser natürlich wieder dabei, der in ähnlich wie Sky Dumont in allen wirklich erfolgreichen Filmen der letzten 20 Jahre mitgespielt hat. Eben auch Schuh des Manitou, aber eben auch Ballermann 6. Und wir könnten jetzt bestimmt noch drei aufzählen, in denen Hilmi Söser mitgespielt hat. Und eben auch Sky Dumont.
Ja. Ich bin dabei. Ja.
Männer allein im Wald, hier der Zwergenfilm hat er mitgespielt.
Was nicht passt, wird passend gemacht.
Bang.
Ja. Und ja, ich tue mich schwer mit deutschen Filmen, muss ich ganz klar sagen. Ich mochte Care aus. Ich mag Theo gegen den Rest der Welt, das gebe ich zu. Auch wenn das vielleicht unheimlich klischee-mäßig ist und vielleicht heute gesehen peinlich. Aber es ist nach wie vor ein Film, der mir gefällt und den ich auch heute noch gucke.
Ja.
Ja, sind ein paar gute Sprüche drin.
Ja, fand ich auch.
Muss man wirklich sagen.
Diese Trilogie fand ich eigentlich klasse damals.
Ja.
Von Marius Müller-Westernhagen. Er hat ja auch immer ganz ernst gespielt. Er hat ja selber nie gelacht in diesem Film. Ne?
Ja.
Und der erste war, glaube ich, Aufforderung zum Tanz.
Ja, Aufforderung zum Tanz, ganz genau.
Da haben wir übrigens eine Zuschrift gekriegt von Arnim Harms. Der hat diesen Film gelernt, Aufforderung zum Tanz. Das war quasi Theo 1.
Ja,
und,
genau.
Ist er, glaube ich, der macht so Straßenarbeit oder sowas. Und dann sagt Theo, und das war nämlich Arnims Lieblingssatz in dem Film, wo er immer abbricht, wo er einfach nur guckt und sagt, ich bin für solche Arbeit nicht geschaffen.
Ja.
Kann ich auch noch mitlachen.
Ja, meine Lieblingszitate bei Theo waren einfach diese Sprüche, die er dann, als der Kredithai ihn in die Mangel nimmt und gesagt hat, ey, wenn du Geld brauchst, kannst du mir die Schuhe putzen, kriegst einen Heiermann, ne? Du schuldest mir 5 Riesen, ja, und? Die schmeiße ich täglich in eine Musikbox. All diese.
Ja, oder bricht ihm auch schon den Finger, ne?
Ja, natürlich. Und immer noch so ein Rotzespruch drauf. Lüttich, Enno. Internationaler Umschlagsplatz für geklaute LKWs. Das ist der Dicke mit dem Toupet. Aber da kenne ich noch so viele, wie er da mit diesem Fiat 500 neben dem Laster herfällt und sagt, ey, verpiss dich oder ich puste dich von der Bahn.
Ja.
Zahlen und fröhlich sein, wie der Zocker sagt.
Ja.
Wie in der Schweiz.
Vielleicht auch nochmal gucken. Aber den habe ich vor 5 Jahren zum letzten Mal gesehen. Auch da habe ich gedacht, naja, damals hatte man noch Zeit. Er hat,
ja, Zeit auf jeden Fall.
Hier und da Längen, ne?
Ja, das ist dasselbe ist bei Jede Menge Kohle oder Die Abfahrer von Adolf Winkelmann.
Ja.
Oh, wow, Alter, die ziehen sich aber. Ja. Die leben aber auch nur von ihren 5 Dialogklassikern und der Rest ist auch gezogen wie Kaugummi, ne?
Ja. Wir haben eine Zuschrift von Jennifer und Manuel Enders.
Ja.
Und die Liste könnte ich fast unterschreiben, bis auf der Prinz von Zamunda. Also sie haben ihre 7 Lieblingsfilme an uns geschickt. Der Prinz von Zamunda hatten wir eben schon abgehandelt mit Billy Murphy, Eddie Murphy natürlich. Ja. Dann haben sie Deadpool, unterschreibe ich auch, wunderbar. Nimmt das Genre, das eigene Genre so auf die Schippe, sowas finde ich geil. Austin Powers, ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Und täglich grüßt das Murmeltier, war ich auch voll dabei.
Klassiker, voll, oder?
Ja, ja.
Bill Murray at his best.
At its best, wirklich. Und dann ein französischer Film, habe ich auch schon mehrfach gesehen und finde wirklich das Thema auch geil. Monsieur Claude und seine Töchter.
Ja, ja.
Und da finde ich...
Gibt es jetzt einen zweiten Teil von, aber der erste war wirklich gut, ne?
Ja, und da finde ich eben so geil, dieses aktuelle Thema Einwanderung. Auf der einen Seite einen erzkonservativen Franzosen, der 3 Töchter hat und die 3 Töchter heiraten Männer mit nicht französischen Wurzeln, sagen wir es mal so. Und das ist doch so ein geiles Thema, ne? Und schafft so eine Fallhöhe, wunderbar. Ja.
Ja, da bin ich dabei. Ich fand interessant die Zuschrift von Rudi Z5. Hey, ihr 2 Pfeifen, danke für die regelmäßige Unterhaltung. Ich hau mich regelmäßig weg. Hier meine nicht bundesdeutschen Vorschläge. Filme Muttertag mit Alfred Dorfer, Indien mit Josef Hader und Alfred Dorfer.
Großartig, großartig.
Ja, und ey, Muttertag, da habe ich sofort, der kann ich überhaupt gar nicht, habe ich sofort gegoogelt und habe mir den sofort aufgeschrieben, dass ich den gucken muss. Es geht wohl darum, dass eben halt, sobald die Familie am Tisch sitzt und Muttertag feiern will, sie sich gegenseitig an die Kehle gehen. Und sowas finde ich ja besonders gut. So Familiendramen, weißt du, die Spießer, wenn alles aufbricht an den Familien, die kalte Wut, die Verachtung.
Aber das können die Österreicher tatsächlich auch gut. Und Josef Hader, übrigens ein Gott auf der Stand-Up-Bühne, Wahnsinn. Und es war die erste zweite Season vom Quatsch Comedy Club, damals Pro7 Fernsehen, wurde ja alles noch in München aufgezeichnet und dann für Michael Mittermeier und mich war eben Josef Hader so ein Gott und wir hatten Indien gerade gesehen und hatten Josef gerade auf der Bühne gesehen und der hat uns allen mal gezeigt, wie es geht, unaufgeregt mit super Texten. Und eine Wahnsinnsausstrahlung. Und dann standen wir vor seiner Garderobe und wussten nicht, können wir da jetzt einfach reingehen in die Garderobe? Wie machen wir das denn? Wir wollten ihn unbedingt mal kennenlernen, Josef Hader.
Ja.
Den österreichischen Drehbuchautor, Regisseur, Autor, 1000 Sassa einfach. Und eben guter Stand-Upper. Und irgendwann, bevor wir anklopfen konnten, ging die Tür auf und Josef guckte uns so lächelnd in die Augen und sagte, ja, servus, was ist, Wurm? Gehen wir was trinken. Und dann haben wir mit dem Zug durch die Gemeinde gemacht. Und es stellt sich raus, auch noch ein super Typ, ein super lustiger Typ. Obwohl der so bitterbösen Humor und so bitterböse Filme macht. Und so dramatische Filme zum Teil auch.
Ja.
Ist das so ein lustiger und lebensbejahender Typ. Großartig, echt.
Wahnsinn. Ja, leider nicht kennengelernt, aber schöne Bereicherung. Hier schreibt uns Andreas Bese. Hallo Cousinen, alles von Judd Apatow. Und zwar, pass auf, ich habe auch SH gemacht und dann aber natürlich Jungfrau 40 männlich sucht.
Ja.
Mit Steve Carell.
Steve Carell, ja.
Nicht verwandt mit Rudi. Genau.
Oder Kim.
Super Bad beim ersten Mal und Jungfrau 40 männlich sucht, habe ich auch gesehen. Ist, glaube ich, auch schon fast so ein Instant Classic, könnte man sagen. Ne? War auch ein sehr, sehr, sehr witziger Film.
Ja, Super Bad auch, aber ist eher so ein Teenie, eine Teenie-Komödie.
Ja.
Aber ist schon sehr, sehr witzig, das muss man sagen. Ja.
Kann man machen, ne? Jetzt kommen wir mal hier, das finde ich auch interessant. Ramona Rutsch schreibt uns hier, hier meine All-Time-Favorites, Lieblingskomödien. Das Leben des Brian, bis jetzt noch gar nicht erwähnt.
Ja.
Ist einer dieser Filme, wo man unheimlich viel Dialog zitiert.
Ja.
Der witzig ist, aber wo ich mich auch schwer gucke, den im Gesamten zu gucken.
Ja. Ja,
obwohl
geht mir ganz genauso. Wenn ich mich an Szenen erinnere,
genau,
oder auf YouTube mir Szenen ansehe, denke ich immer, großartig.
Ja.
Aber als ganzer Film stelle ich auch fest, dass ich dann unkonzentriert werde.
Aber man kennt natürlich alle Spalter, Rübennase.
Ist Weibsvolk anwesend.
Ja. Kreuzigungskommando, guten Morgen. Wir wollen noch einen schönen Anblick machen, wenn wir durch die Stadt gehen. Jeder nur ein Kreuz.
Ja. Was haben uns die Römer schon gebracht?
Ja, genau. Zupon mit dem Burschen. Anlässlich des Pascha-Festes begnadige ich. Wen begnadige ich denn?
Lass den schönen Bär.
Den schönen Bernhard. Natürlich Tränen gelacht, ne? Schmul, den schönen Pernat, Schmul, Samuel, den sadduzäischen Ochsen. Ey, man kann so viele Zitate und trotzdem geht's mir wie dir. Sehe ich den Film, denke ich mir, oh Gott, ja. Tja, Wahnsinn.
Ja, ja.
Jetzt wird's nochmal, jetzt kommen wir zum nächsten. Papa Ante Portas, schreibt Ramona hier noch. Da sind wir schon bei Loriot, da zuck ich ja schon zusammen. Ödi Pussy, Papa Ante Portas. Alter Falter.
Komischerweise gefiel mir die am Anfang überhaupt nicht. Und jetzt so langsam gefällt mir das.
Ja?
Ja, also ist jetzt nicht so, dass ich durchdrehe.
Ja.
Aber ja, ich habe den letzten noch mal wieder gesehen, weil er zufällig lief. Und dann wollte ich schon wegschalten und bin dann aber hängen geblieben und fand ihn dann ganz gut. Ja.
Ja, ich glaube, ich fand Ödi Pussy besser. Ich tue mich aber schwer mit Loriot. Ich bin nie ein Freund dieser pedantischen Komik gewesen, weißt du?
Ja,
Loriot ist ja auch einer, wo alles sitzt, wo jedes kleinste Detail und für viele ist das Größte überhaupt, ne?
Er lässt es halt überhaupt nicht krachen, ne?
Ja, genau, das ist für viele, Olli Dittrich verehrt den ja über alle Maßen zum Beispiel.
Ja, und die meisten Deutschen verehren den. Du da kannst in Deutschland, wenn du was gegen Loriot sagst öffentlich, dann wirst du gekreuzigt.
Ja, und ich finde das auch witzig, aber nicht so. Weißt du? Ich war schon immer diese Ausbrüche wie Otto zum Beispiel oder das Alberne oder das Raue, das Unfertige in der Komik hat mich auch schon immer fasziniert. Muss ich auch sagen.
Ja, stimmt. Es hat nichts Raues, das stimmt schon, ne?
Ne, bei
trotzdem Robel, muss man sagen, guter Beobachter einfach. Ja,
ja natürlich, absolut, brillant. Also dann, dieses
Evelyn Hamann ist auch...
Die Mutter bei Ödi Pussy, sensationell.
Ja, ja, ja.
Weißt du, bei Till und Obel war das auch immer so, dass Obel, der konnte sich unheimlich gut in Details verlieren, auch bei Parodien. Der wollte dann auch sich immer so verkleiden und das alles durchstylen, so Loriot-mäßig. Ich war eher immer der Typ Otto. Einfach irgendwie schnell was machen, Witz raushauen, auch wenn er nicht ganz fertig ist, zack, der Nächste. Komm, weiter geht's.
Ja, ja, ja. Wir sind, glaube ich, beides die, die auch viel auf der Bühne entwickeln. Durch viele Spiele, ne?
Ja. Ja, und das war immer das. Genau. Ich fand das immer interessant. Ich wusste, Anfang der Geschichte ist A, ich muss bei B landen, ne?
Ja, ja.
Um zur C Endpointe zu kommen. Aber zwischen A, B und C bin ich aber auch auf A1, A2, B3 gegangen, um zu gucken, ob da vielleicht noch einer liegt.
Ja, da müsste dir ja Woody Allen ganz gut gefallen, der ja Szenen oft nicht ausschreibt, sondern eben auch nur sagt, den Schauspielern erklärt, das ist das Wesen der Szene. Wie kommen wir von A nach B und bietet mal was an.
Ja.
Und da oft eine Komik auch aus dem Spiel entsteht. Aber ich bin auch wirklich großer Woody Allen-Fan.
Ja, ich
finde sogar seine Filme gut.
Ja, ich habe mich immer geweigert, wenn alles so genau ausgeschrieben ist, dass man jeden Abend denselben Satz sagen soll. Weißt du, wie so ein alles ist genau, das fand ich auch immer langweilig. Das finde ich auch in der Musik langweilig, wenn alles immer genau so, naja. Egal.
Du spielst nicht gern vom Blatt. Du bist halt Rock'n'Roll.
Ja, weil ich es natürlich auch nicht kann. Aber diese Art von Komik, ich glaube, da muss man auch eben halt der Typ für sein. Ne?
Ja, naja. Du hast ja oft so, dass ein Schauspieler, auch ein großer Schauspieler, dann zum Job kommt und in der großen Halle neben der Bühne steht und ich mit dem vielleicht noch einen Jägermeister trinke oder einen Kaffee, 5 Minuten bevor ich auf die Bühne gehe, und der ist fassungslos und sagt, sag mal, scheißt du dich jetzt nicht ein? Und,
ja.
Wo du sagst, wieso? Geh auf die Bühne und erzähl schön ein. Und je besser der Schauspieler ist, Ulrich Mattes hat mir das mal gesagt. Sagt er, ich bewundere das so, wie du das machen kannst. Einfach ja. So. Und ich sag, sag mal, du bist ein Meister deines Fass. Ich gehe auf die Bühne und erzähle den Leuten ein bisschen was. Und ne, und er konnte das überhaupt nicht verstehen.
Ja, das haben wir auch oft gehabt, wenn wir Besucher backstage gehabt haben, dass ich teilweise apathisch bis 8 Minuten irgendwo in einer Ecke gelegen habe und dann, oh, es ist 8 Minuten, ja, und dann einfach den Knopf umgelegt habe, ne?
Ja.
Maschine hochstarten, Triebwerke laufen, rausgehen, Adrenalin, ab dafür. Ja, ab dafür. Was haben wir denn hier noch? Verrückt nach Mary, schreibt auch Ramona.
Fand ich damals im Kino klasse. Fand diesen Humor von Ben Stiller auch immer ganz gut. Leider habe ich dann irgendwann den persönlichen Assistenten kennengelernt.
Von Ben Stiller?
Ein Deutscher, sehr netter Zeitgenosse. Und der erzählte mir so ein paar Insider-Sachen, weil er wegen bestimmter Sachen aufgehört hat, weil Ben Stiller auch eine private narzisstische Störung ist. Und konnte ich den nicht mehr gut finden. Ja, okay. Der Typ ist privat so ein Arschloch, dass ich keine Filme von dem mehr schauen kann. Obwohl ich Verrückt nach Mary schon auch ziemlich gut war. Und damals aus dem Kino kopfschüttelnd kam und gesagt habe, so ein Film wäre in Deutschland nicht machbar.
Ah, ja, das habe ich auch gedacht. Stimmt. Wahnsinn, ja. Ne? Ja. Was haben wir denn hier noch? Auch interessant, guck mal hier, so viele Sachen, die noch gar nicht genannt worden sind. Hier schreibt uns Marcel, Mel Brooks, die verrückte Geschichte der Welt. Oh, Mel Brooks. Ja, oh, Frankenstein Junior. Fand ich damals sensationell lustig.
Verrückte Geschichte der Welt ist doch auch mit der Französischen Revolution und so, ne?
Ja, genau.
Ja, super. Hat mir gut gefallen.
Höhenkoller von Mel Brooks, fand ich auch gar nicht so schlecht damals. Dann Wayne's World. No, hat mich nie, habe ich nie drüber lachen können. Sorry, war ich nicht. Police Academy, Junge, was rauchst du denn? Blues Obwohl, Brothers.
Bei Teil 1 habe ich doch schon sehr gelacht, da muss ich sagen.
Police Academy, ja, Teil 1 habe ich auch, fand ich auch.
Ja, aber Blues Brothers, okay, jetzt wird es gefährlich. Jetzt
wird es sehr gefährlich, denn ich glaube, wir beide outen uns jetzt als diejenigen, die diesen Film wirklich nicht gut am Arsch haben können, oder?
Ja, ist halt wirklich nicht witzig, ne?
Auch da, einzelne Sprüche, total lustig, ne? Country und Western, ja, bla bla bla, die ganzen Sprüche, hey, Mr. Musiker, aber irgendwann drehe ich durch. Und vor allem die letzte halbe Stunde mit dieser Verfolgungsjagd, Alter, bin ich genervt gewesen im Kino. Mein Gott, ist mir das auf Keks gegangen. Du bist still, du traust dich. Du willst nicht.
Nein.
Wut abkriegen, oder?
Nein, ich unterschreibe das. Ich muss mich mal eben erklären. Und zwar, ganz klar, ich bin absolut deiner Meinung, völlig überschätzter Film. Blues Brothers, selbst beim ersten Mal im Kino habe ich nach der Hälfte schon gedacht, boah, ey, wo gehen wir gleich hin? Mir ist langweilig.
Hier, Dr. Sven Duda schreibt uns, eine total verrückte Welt. Ah ja, It's a Mad, Mad World mit Spencer Tracy. Er ist allerdings von 1963, ja. Ein Tollpatsch kommt selten alleine. Die große Sau.
Der tauchte auch nochmal auf hier, ja. Den haben wir ja eben auch schon genannt. Ich kann über sowas lachen, ja.
Ja. Dracula tot, aber glücklich. Also den Filmtitel finde ich gut.
Ja.
Ja, Spencer Tracy, It's a Mad, Mad World, ist auch eigentlich ein Klassiker. Interessant. Tolpatsch kommt selten allein. Das war diese Mischung Gérard Depardieu, Pierre Richard. Die haben, glaube ich, mehrere Filme
zusammen gedreht. Ja, das war eine schöne Mischung. Ne? Der eine, der es im Griff hatte und der andere, der gar nicht durchblickt.
Ja. Könnte ich, weiß ich nicht, ob ich das heute noch so gucken könnte.
Dann, ich bin so frankophil. Ich finde natürlich sowieso alles schon mal geil, nur weil es aus Frankreich kommt.
Schatz, nimm du sie. Hast du den Film gesehen? Schreibt uns Cousine Thomas.
Nee, ich habe den nicht gesehen, nein.
Ich auch nicht. Habe ich mir aber vorgenommen.
Ach, wie heißt denn der Film noch mit Danny DeVito und John Travolta?
Mit John Travolta?
Schnappt Shorty.
Schnappt Shorty. Oh.
Der hat mir auch gut gefallen.
Robert Altman, ne? Regie von Robert Altman.
Genau. Ja.
Der ist aber auch sehr, sehr skurril, ne?
Ja, absolut. Da darf man keine Angst haben. Aber sowas gefällt mir.
Ja, absolut. Stromberg, der Film.
Ich fand Stromberg, die Serie, sensationell. Fand den Film 3-.
Ja. Vielleicht nochmal einen Klassiker einwerfen. Der große Diktator, Chaplin.
Ja. Ja, das Chaplin ist mir so ein bisschen verloren gegangen. Ich kann das, glaube ich, gar nicht mehr sehen.
Ja, es ist aber auch eine Komödie, die natürlich mit dem Grauen spielt, ne?
Ja, irgendwie, ja.
Und natürlich
ich habe extra dazu gesagt, ich kann es nicht mehr sehen. Ich habe nicht gesagt, dass ich es schlecht finde, aber ich kann es irgendwie nicht mehr sehen. Der Diktator von Sacha Baron Cohen, da musste ich auch sehr, sehr lachen.
Borat ist uns ja auch, ist auch wirklich, finde ich, einer der neueren Komödien, die ich sehr, sehr gut finde.
Habe ich leider nie gesehen.
Nee?
Aber dafür den Diktator. Auch bescheuert. Okay. Ne?
Ja. Mein Gott, ey, wir haben hier, sind das alles Zuschriften? Ich weiß nicht, ob wir euch durch alle wirklich, Dumm und Dümmer, Jim Carrey. Na gut. Dümmer. Jim Carrey. Was habe ich hier noch stehen? Toni Erdmann, wie fandst du den?
Total scheiße.
Der ging mir auch richtig auf den Sack.
Totaler Mist. Aber mir fällt gerade noch ein Film ein, wo ich ab der Hälfte nur noch gegeiert habe, der aber total ernst gemeint war und dem Hauptdarsteller auch einen Oscar brachte. The Revenant. Leonardo DiCaprio. Leonardo hat fast nie einen schlechten Film gemacht, aber dieser Film ist wirklich kacke. Und dann haben sie ihm den Oscar gegeben, damit endlich Ruhe ist.
Man hatte viel Verständnis für den Bär.
Ja, also die tödliche Verletzung war ja quasi schon nach 20 Minuten.
Ja.
Dann fiel er aber noch in einen Bach, bekam hohes Fieber, wurde von weiteren wilden Tieren angefallen. Und dann begannen die Probleme.
Ja, es war so, ist so ein bisschen, mich hat das, weißt du, warum mich das erinnert an die Anfangsszene von Die nackte Kanone.
Ja.
Wo Nordberg praktisch 12-mal angeschossen, dann beim fällt er um, stützt sich mit der Hand auf dem heißen Herd ab, tritt noch in den Farbeimer, stößt sich den Kopf. Ey, das war so ziemlich der witzigste Film am Anfang. Danach war ich schon fix und fertig.
Oh, ja, nackte Kanone. Und dann haben sie es nochmal neu verfilmt als The Revenant.
The Revenant, ja, genau. Ja, also Nackte Kanone war schon echt witzig. Feuerzangenbowle fand ich immer dämlich. Absolute Giganten, den fand ich allerdings neudeutsche, so neu ist der auch nicht mehr, ist auch schon ein paar Jährchen her, ne? Obwohl meine Lieblingskomödie ist so ein bisschen auch Wir können auch anders von Buck mit Horst Krause und Joachim Krohl. Meine Lieblingsszene ist, wie sie den 13er Schlüssel brauchen, um was zu reparieren, in so eine Tankstelle gehen und er sagt, ja, ich brauche einen 13er Schlüssel. Und der Tankwart zeigt so ganz lakonisch auf so ein ganzes Set und dann sagt dann, glaube ich, Joachim Kohl, ich brauche aber nicht das ganze Set, ich habe die ja alle schon. Und der Tankwart guckt ihn an und sagt ganz lakonisch, ja, bis auf den 13er.
Ja, genau, das ist der.
Boah Gott, da bin ich so voll. Das sind so Sachen, da kann ich mich wegölen.
Ja, aber eine tolle Mischung auch, ne? Mit Horst Krause. Wunderbar.
Ja, Joachim Kohl. Ja, wunderbar. Also da waren doch wieder eine Menge Sachen dabei.
Ich überrasche dich jetzt mal mit einem Film. Und ich weiß schon, du wirst ihn richtig saugut finden. Ja. Für mich die beste deutsche Komödie.
Jetzt bin ich aber sehr gespannt.
Und du, ich weiß, du wirst mir recht geben.
Ja.
So viel wirklich tolle Szenen. Also erstmal das Buch mördermäßig geil geschrieben. Ein Spannungsbogen von vorne bis hinten. Unglaubliche Figuren, tolle Dialoge. Leider, also das Buch, Drehbuch, alles ist fertig. Leider noch nicht verfilmt. Der Turbo von Marrakesch. Ja. Eine meiner absoluten Lieblingskomödien.
Ja. Boah. Und ich gebe dir verdammt nochmal so recht. Dieses Buch könnte so geil verfilmt werden. Man wird sich so wegschreien vor Lachen über diese ganzen skurrilen Szenen. Ey, was haben wir da für Drehbuch. Figuren?
Wir haben so szenisch geschrieben.
Echt? Ja. Auch diese ganzen skurrilen Figuren. Der Russe, der Profikiller. Dimi, der Grieche. Ey, unglaublich einfach, oder? Opa Stahl.
Ach ja, mein Gott. Das wäre der nächste große Erfolg für Peter Thorwart.
Ja. Ja. Wenn er doch endlich mal Peter Thorwart, zu Verstand hör doch mal käme. Zu. Ja, da liegt doch schon Gold. Da liegt doch schon die Bundeslade. Jetzt nimmt doch endlich dieses Buch und verfilmt es. Führt ihn seiner gerechten Bestimmung zu. Ja.
Wir werden sehen. Aber für alle, die sich nochmal richtig amüsieren wollen, das ist Kopfkino vom Feinsten, der Turbo von Marrakesch. Ja. Als Hörbuch oder als gedrucktes Buch, bitte, bitte, bitte nochmal reinlesen.
Ja, ich möchte jetzt hier sogar ein Preisrätsel ausrufen, uns folgende Frage beantworten kann. Wer schrieb das Buch Der Turbo von Marrakesch und uns eine Antwort zuschreibt oder zumailt?
Einen frankierten Rückumschlag.
Ja, der kommt in den großen Lostopf und wir werden dann unter der Beaufsichtigung von Marlene Scharell
im Spagat
und Mutter Beimer praktisch, also unter notarieller Aufsicht dann einen Gewinner ziehen und dem schicken wir dann dieses Buch zu. Wie kann es schöner enden, eine solche Folge der zärtlichen Cousinen, als mit so einer tollen Preisrätselfrage?
Genau, hier die Rätselfrage. In welcher Stadt spielt der Turbo von Marrakesch? So wäre es jetzt bei RTL. A, Marrakesch, B, Bitterfeld.
Und ja, und C wäre noch irgendwas wie Dr. Norden als Antwort irgendwie. Weiß. Ja. Oder Westwind, keine Ahnung, irgendwas völlig Absurdes. Liebe Freunde, ich weiß, was ich mache, liebe Cousinen. Ich werde die nächsten Tage Filme gucken.
Ja, dann machen wir, also die Lust auf Leben machen wir beim nächsten Mal.
Und schreibt uns bitte an mail@zärtliche-cousinen, was bringt euch richtig Lebenslust? Freizeittätigkeiten oder auch nicht Freizeittätigkeiten?
Wo ist eure Leidenschaft zu Hause?
Ja. Was macht ihr, wofür lasst ihr alles andere stehen? Ob's Kochen ist, ob's Radrennfahren ist, schreibt vielleicht noch ein, zwei Sätze dabei, warum das so ist, was euch daran so gefällt.
Swingerclub.
Ja, alles ist drin.
Alles ist erlaubt.
Ihr könnt ja mit einem Pseudonym schreiben. Liebe Cousinen, schreibt unter dem Stichwort Lebenslust an mail@zärtliche-cousinen.de. Ich bedanke mich beim Bundestrainer und Weltmeister Atze Schröder für diese launige Folge heute, die mir sehr viel Spaß gemacht hat.
Natürlich Dank an den Oberspielleiter, der mit seinem wachen Auge mal wieder aufgepasst hat, dass hier ein wenig Orientierung herrscht und auch so viel Licht in diesen schweren Zeiten gegeben hat. Mit seiner Reibeisenstimme, der fabelhafte Till Edward Hoheneder.
Ich bin gerührt, meine Damen und Herren. Mensch. Hier hat übrigens einer noch geschrieben.
Ist schon wieder rum, ne?
Ja, hier hat einer übrigens noch geschrieben, ihr kommt fast an Thierry Tevini und Anja Schütte ran. Das fand ich.
Gut, ein Kenner der Materie.
Ja, da hat einer sich den Schmonz-Film Zärtliche Cousinen doch noch richtig reingeschraubt. Ah, oh, herrlich. Ich würde mal sagen, es ist jetzt 14:45. Ich mache mir jetzt erstmal einen schönen Gin Tonic.
Ja, ich habe hier Riesenvorräte an Weizenbier. Hier gibt es erstmal eine herrliche Weißwurst und ein halben da. Weizen.
Ab dazu in den Garten und ein bisschen am Grashalm zupfen.
Ja, das Leben war nie schöner als heute.
So, mit der Devise sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen. Ich liebe dich, du kleiner zärtlicher Racker. Ja. Lass es dir gut gehen, Schnuffelchen.
Ach, du Kopfkissen-Zerwühler.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.